Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Heute wollen wir über Retreats reden hier bei Achtsam. Das habt ihr euch immer mal wieder gewünscht, zuletzt auch Marlin. Retreats. Könnt ihr doch uns mal beschreiben, was ist das, was kann da passieren, was für verschiedene Arten gibt es vielleicht für Retreats und wie kann man sich auch vielleicht Retreat-Elemente in seinen Urlaub einbauen, wenn man jetzt sagt, oh, so ein Retreat ist mir vielleicht dann doch ein bisschen zu teuer oder weiß ich gar nicht, wann ich das einplanen soll oder so. Also wir wollen das große Fass aufmachen hier bei Achtsam, wie wir uns quasi achtsam auch erholen können, wie wir in all diese Themen vielleicht auch ein paar Tage einsteigen können. Und dafür hat Mai Höeng wieder recherchiert. Sie ist Verhaltenstherapeutin und Achtsamkeitsexpertin, Buchautorin. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch, dass du da bist.
Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, Autorin und Achtsamkeitsfan und Neuroplastizitätsfanin. Und genau, dann fangen wir einfach mal an. Was ist denn, also ne, man hat ja irgendwie immer so ein bisschen eine Vorstellung, was das ist, aber was ist denn quasi per Definition jetzt ein Retreat?
Also das Wort Retreat kommt ja aus dem Englischen und bedeutet im Grunde genommen Rückzug. Und es ist eigentlich eine geplante Auszeit, die wir uns nehmen, oder eine Pause, um aus unserer gewohnten Umgebung rauszugehen, zurückzutreten aus dem Alltag, damit wir einfach Zeit haben, uns auf uns selbst oder eine bestimmte Praxis, da werden wir ja später noch drüber sprechen, zu besinnen, das zu vertiefen. Denn es ist ja so, wenn wir im Alltag unser Leben leben, gibt es einfach viele Ablenkungsquellen, ne? Und manchmal ist es super subtil. Also das kann sein, dass wenn wir unser Sofa sehen und direkt dann schon zu unserem Handy greifen, weil wir dann auf Social Media scrollen. Also wir sind da teilweise so konditioniert. Und da kann es einfach gut tun, wenn wir uns in eine andere Umgebung zurückziehen quasi, um einfach so ein bisschen, ja, den Reset-Button zu drücken, vielleicht um auch unheilsame Gewohnheiten abzulegen, nochmal zu reflektieren, was umgibt mich denn alles und vielleicht auch neue, heilsamere Gewohnheiten zu etablieren.
Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, na gut, ich mache doch Urlaub, ist das nicht das Gleiche? Und das finde ich ganz interessant, weil wir haben hier auch schon mal, ja, ein bisschen ausführlicher über achtsam Urlauben quasi gesprochen. Ne? Uns gibt es ja jetzt auch schon fast 4 Jahre. Ja. Urlaub ist aber schon was anderes, weil Urlaub kann ja auch so sein, dass man im Urlaub besonders viel wandern möchte oder man möchte Sehenswürdigkeiten sehen oder man will Party machen oder man ist in einer Gruppe unterwegs im Urlaub oder man macht Strandurlaub und so weiter. Aber ein Retreat ist schon mal noch was anderes als Urlaub. Ne?
Würde ich schon sagen, denn also all diese Aktivitäten, die du gerade genannt hast, das kann man im Urlaub machen und da ist vielleicht auch dieses Hauptziel, die Erholung oder auch ja Abenteuer oder so. Und beim Retreat ist das eigentliche Ziel, wenn man denn das so sagen will, manche gehen natürlich nicht immer mit einem Projekt oder einem Ziel hin, sondern diese Innenkehr, Selbstreflexion, ne, und oder sich auch mit einer eigenen spirituellen Themen beschäftigen oder so. Und das kann ziemlich anstrengend sein. Und aus meiner eigenen Erfahrung, ich finde, es ist, ein Retreat ist auf eine andere Art und Weise nährend. Also wenn ich zum Beispiel meditiere und merke so, ich komme in Kontakt mit auch schwierigen Emotionen, dann kommt irgendwie dann auch danach Freude, weil ich denke, oh, das habe ich dann geschafft. Aber ich stehe zum Beispiel auch jeden Morgen um 5 Uhr auf. Das würde ich im Urlaub auf keinen Fall machen. Also es ist irgendwie wirklich anders anstrengend, aber irgendwie auch rewarding, also sehr belohnt auf eine Art und Weise. Und beim Retreat ist es so, dass man häufig einen sehr durchstrukturierten, organisierten Tagesablauf hat. Also das ist nicht so, ich lebe mal so in den Tag hinein, sondern die Formen von Retreats, die es gibt, die angeboten werden, haben oft sowas, dass man eine Tagesstruktur hat, die schon gegeben ist. Und bei den Urlauben, wenn man jetzt nicht total irgendwie sowas bucht, wo alles, das gibt es ja auch, geplant ist, aber da hat man ja schon irgendwie so einen Freiheitsgrad, dass man sagt, okay, ich möchte mir das angucken oder ich möchte dort und dort essen gehen.
Ja, ja, genau. Das ist ja auch, finde ich, so ein bisschen, was Urlaub ausmacht. Wirklich auch mal in den Tag hineinzuleben und eben genau nicht um 5 Uhr aufzustehen und sich den Tag strukturieren lassen. Aber alles hat ja Vor- und Nachteile und alles kann ja auch, ja, genau wie du sagst, anders nähernd sein. Das hast du sehr schön gesagt. Der Disclaimer hier bei uns natürlich, wir machen keine Werbung für ein bestimmtes Retreat oder wir schicken euch jetzt nicht in irgendeine bestimmte Gegend auf der Welt oder so, sondern wir sehen uns ja hier als Podcast und als achtsam, als Inspiration. Ne? Wir unterhalten uns jetzt darüber, wir philosophieren so ein bisschen darüber, was die Unterschiede sind und vielleicht kriegt ihr da eine Idee. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir sprechen sprechen auch darüber, dass man vielleicht einzelne Retreat-Elemente sich nehmen kann. Vielleicht kann man sich auch selber ein Retreat basteln. Vielleicht kann man auch irgendwie in sein Kinderzimmer ziehen für eine Woche, wenn man kein Geld hat. Oder irgendwie so mit Freunden sich irgendwo was mieten oder so. Aber wir wollen quasi eine Inspiration sein und natürlich logischerweise keine Werbesendung für irgendein bestimmtes Retreat. Es gibt wahnsinnig viele Arten von Retreats. Ne? Fangen wir doch mal an, was es da Schönes gibt, um da die Inspirationsbombe hochgehen zu lassen.
Genau, also wir haben jetzt geguckt, wirklich, was ist das, was so üblich ist. Ich wurde tatsächlich ein bisschen erschlagen von dem Angebot. Ich wusste gar nicht, wie viele es irgendwie so gibt, allein in Deutschland. Aber es gibt sehr viele und wir haben jetzt einfach verschiedene, sag ich mal, Traditionen oder so Möglichkeiten für solch ein Retreat. Und das erste natürlich hier bei Achtsam, es gibt Meditations- und Achtsamkeitsretreats natürlich. Und da gibt's aber auch verschiedene Ausrichtungen, also je nachdem konfessionslos, auch christliche Traditionen, wo man sich in Kontemplation übt, aber auch natürlich buddhistische Traditionen, aber auch hier gibt es ganz verschiedene Ausrichtungen, sei es der tibetische Buddhismus oder Zen oder so, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und da ist es so, die werden in einem Kloster angeboten, Tempel, oft irgendwie in der Natur oder in der Nähe von der Natur, aber auch kleinere Zentren am Stadtrand manchmal oder auch so Seminarhäuser oder so, das habe ich auch schon gesehen. Und bei solchen Retreats ist es so, da übt man sich natürlich in Meditation und in Achtsamkeit und das Ziel quasi ist, dass wir all unsere alltäglichen Aktivitäten wirklich in Achtsamkeit üben, also so ganz intensiv von morgens, vom Aufstehen bis abends zu Bett gehen und das vor allen Dingen in der Gemeinschaft üben, weil das einfach sehr hilfreich sein kann, wenn man das nicht alleine machen muss. Und ganz praktisch, also das sind dann Sitzmeditation und Gehmeditation, aber auch beim Essen. Also da hatten wir ja auch schon mal eine Folge, wo wir über das achtsame Essen gesprochen haben. Auch das übt man. Auch Arbeitsmeditation, weil im Kloster beispielsweise, das muss ja auch irgendwie aufrechterhalten werden, muss ja auch geputzt werden. Und auch da, dass man das mit einer achtsamen Haltung macht, mit einem achtsamen Geist, sehr bewusst. Aber auch natürlich, wenn es ein buddhistisches Kloster ist, dass man auch ja Sutren, also die Lehrreden des Buddha studiert oder auch ja Schweigephasen gehören auch dazu.
Ja, und da sprichst du was an. Also ich habe ganz viele Menschen schon getroffen, die ein sogenanntes Vipassana-Retreat gemacht haben. Also ein Schweige-Retreat. Und zwar sogar oft für 2 Wochen. Also ich finde schon eine Woche krass, weil man darf da nicht nur nicht reden, sondern man darf zum Beispiel auch nicht schreiben, nicht lesen und keinen Blickkontakt haben, ne?
Genau, keine Notizen, wirklich keine Bücher, keine Musik mitbringen, sondern wirklich dieses Schweigen oder in sich einkehren auf allen Ebenen, also wirklich auf allen Ebenen des Geistes, dass wir da wirklich lernen, zu uns zurückzukommen. Ne? Und Vipassana bedeutet ja, es ist eine Übersetzung, bedeutet Einsicht und es ist so die Übung, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und in dem Moment, wo wir alles von außen so abkapseln, dann haben wir immer wieder die Möglichkeit zu lernen, hey, dieser Monkey Mind, dieser Affengeist, der immer sich irgendwie ablenkt mit irgendwelchen Sachen, muss immer wieder zurückkehren. Und das ist schon ein sehr intensives Retreat, was in der Regel, was ich so kenne, sind mindestens so 10 Tage. Natürlich gibt es auch mal Retreats, die kürzer sind, aber so das, was klassischerweise 10 Tage wie Passana und dass man wirklich früh aufsteht, teilweise 4 Uhr morgens und dann längere Meditationsphasen hat, also wirklich auch lange sitzt und ja, dann Frühstück und so und dann wieder eine Sitzphase, Meditationsphase, teilweise 3 Stunden am Stück oder so, leichtes Mittagessen und man isst auch nicht sehr viel dort, ne? Und ja, das ist schon sehr beeindruckt. Also ich habe das auch noch nicht gemacht. Ich hatte nur so einen Achtsamkeitstag, wo ich den ganzen Tag geschwiegen habe. Aber ich fand das auch, war sehr spannend, zum Beispiel nicht in die Augen von Menschen zu sehen, die ich eigentlich sehr gut kenne. Also dann irgendwie so auszuweichen. Das war sehr gewöhnungsbedürftig, ja.
Ja, genau. Ich habe, also wie gesagt, mir haben schon mehrere Leute, ich habe es noch nie gemacht, aber davon berichtet und haben gesagt, das war das Härteste, was sie je gemacht haben. Weil wir als Menschen, gerade jetzt in der Postmoderne, nicht daran gewöhnt sind, ne, man darf ja da, wie du sagst, wenig essen, kein Alkohol, nicht rauchen, kein Handy, keine Musik, kein Buch, kein Schreiben, kein, wie gesagt, nicht mal in die Augen gucken und so. Und all das nicht zu haben und wirklich in der Einsicht, also im Vipassana, auf sich allein zurückgeworfen zu sein, da habe ich schon Geschichten gehört von, also wirklich, da hat eine Frau irgendwie einen Tag lang am 2. Tag direkt nur geweint und so, weil da so viel rauskommt und so viel. Ja, man ist da richtig mit sich alleine quasi. Also strukturiert von anderen Menschen im Tagesablauf, aber in dem Augenblick, wo du nicht mal Kontakt aufnehmen kannst, indem du jemandem in die Augen guckst, bist du sehr alleine. Aber diejenigen, die da waren, die sind natürlich auch wahnsinnig gestärkt dabei herausgekommen und haben gesagt, wow, und jetzt fühle ich mich wie noch nie. Weil Urlaub ist ja eben nicht das Gleiche. Weil bei Urlaub kann ich ja trotzdem auf LinkedIn gehen oder auf TikTok oder auf Instagram oder eine Serie gucken und mich wieder beballern lassen und wieder im Außen sein und mich wieder über irgendwelche krassen Sachen, die ganz weit weg sind, aufregen und emotional im Außen sein. Und genau das ist ja bei Vipassana nicht. Und wenn man da durch den Schmerz geht, habe ich immer gehört, dann lohnt sich das sehr, 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 weil danach bist du wirklich erholt. Wirklich, auf einer ganz anderen emotionalen Ebene. Aber ich muss auch gestehen, ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut, 2 Wochen lang irgendwo hinzugehen, wo ich schweige.
Ja.
Wahnsinn.
Also, steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ich möchte das unbedingt auch noch machen. Okay.
Ja, auf jeden Fall ich auch. Aber ich hatte ja schon, bevor wir quasi angefangen haben, diese Podcast-Folge aufzuzeichnen, habe ich ja schon zu Maihong gesagt, mein Ding mit Retreats ist halt, ich habe halt wie so viele von euch da draußen auch 2 Kinder. Und die sind, ich sag mal, noch relativ klein. Also sind jetzt keine Mini-Mokel mehr so, aber noch so klein, dass wenn ich denke, okay, wenn ich jetzt mir Urlaub nehme und so weiter und dann mache ich vielleicht lieber mit denen Urlaub, als dann alleine irgendwo hinzugehen und zu schweigen, obwohl ich so gerne meditiere, obwohl ich mich für all diese Themen begeistere nachgerade, habe ich es noch nicht gemacht, diese Entscheidung zu treffen, ne, und dieses Geld dann auszugeben und dann irgendwie 2 Wochen von denen getrennt zu sein und nicht zu arbeiten. So. Also das ist eben auch so ein bisschen eine Hürde, muss ich sagen.
Es ist eine Hürde, es ist auch wirklich Commitment und es passt auch nicht in jede Lebensphase. Und das Schöne bei diesen Retreats ist aber, es gibt also Variationen, also so einen Achtsamkeitstag oder mal ein Wochenende, aber dann halt ne klassischerweise so eine Woche oder halt dann 10 Tage. Und dann, also mein längstes Retreat ging 3 Monate und das kann man ja auch nicht immer machen. Also das war auch schon sehr intensiv und da hatte ich einfach die Möglichkeit zwischen 2 Jobs, dass ich das so reinschieben konnte. Aber das hat einfach nicht jeder. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich das machen konnte. Aber wir müssen das so anpassen für uns und wir haben ja später noch ein paar Ideen mitgebracht, wie ihr das auch in euren Alltag reinpflegen könnt, weil wir können nicht alle irgendwo hinreisen, alles einfach stehen und liegen lassen. Das ist total fein, wenn wir das so anpassen, dass es für uns ausreichend ist.
Dann kommen wir mal zur nächsten Art. Es gibt ja noch das Yoga-Retreat. Also die sind auch meistens, da habe ich schon mal rumrecherchiert, auch ein bisschen kürzer. Also da macht man dann auch jeden Tag Yoga irgendwie 3-mal am Tag plus Meditation und so, ne?
Genau, ne? Also eine Kombination aus Yoga und Meditationspraxis. Und auch das kann auch in der Stadt sein, ne? Im Yoga-Studio oder so, ne? Aber es gibt auch richtig fancy, krasse Sachen, habe ich auch gesehen, die unglaublich teuer sind. Also wahnsinnig, wirklich. Muss man ja auch echt nicht alles mitmachen, die irgendwo auf irgendwelchen Inseln sind oder so in der Karibik. Das sieht echt schon heftig aus. Ein bisschen übertrieben, aber gut. Jedem das Seine, was auch immer euch glücklich macht. Aber das variiert auch in der Länge. Also ein Tag, ein Wochenende oder halt ein paar Wochen. Aber auch da kann man sich einfach intensivieren. Und wenn man so merkt, hey, einmal die Woche, das ist mir zu wenig. Ich möchte das wirklich ganz intensiv lernen und mich auch austauschen mit anderen, wie es anderen so geht, dann ist es quasi wie so ein Intensivkurs.
Ja, und da, ich glaube auch, es gibt viele Yoga-Retreats, genau wie du sagst, in der Stadt oder quasi im Umland, dass man, wenn man in der Stadt wohnt, mit der S-Bahn irgendwie rausfahren kann oder so. Und das dauert dann 3-4 Tage. Genau, da auch die Inspiration. Das ist, glaube ich, sage ich mal so, am schnellsten gemacht, oder? Aber Ayurveda-Retreats zum Beispiel oder so Minikuren gibt's auch, ne?
Das gibt es auch. Das sind dann richtige Behandlungsprogramme. Also je nachdem, auch hier, da gibt es verschiedene Angebote, die sehr intensiv sind. Aber Ayurveda basiert ja auf der traditionell indischen Heilkunst und eine sehr holistische Behandlung, bei der es spezielle Ernährungspläne gibt, aber auch Ölmassagen, Meditation, Yoga-Übungen, die sehr individuell abgestimmt sind. Ich kenne auch Leute, die das schon gemacht haben.
Das möchte ich bitte.
Das hört sich echt krass an, ja. Aber
ich möchte massiert werden mit Öl.
Ja, genau. Ja, die haben da ganz wahnsinnige Sachen, habe ich schon gesehen. Und das wird auch weltweit angeboten. Also auch das variiert natürlich einzelne Behandlungen, ne, ein paar Stunden. Aber das ist natürlich kein richtiges Retreat. Dort ist es wirklich, ne, man ist dann länger da und das ganze Essen ist abgestimmt nach dem bestimmten Typus, nach einer Diagnose, die dann erfolgt ist. Und ja, das hört sich auch wahnsinnig an. Aber man muss auch echt sagen, sehr, sehr kostspielig. Also sehr, sehr teuer, ne?
Und dann gibt es noch Variationen und quasi Misch-Retreats, also so Wellness natürlich, also das ist ja, wenn man jetzt die volle Packung Wellness nimmt, das ist natürlich auch teuer, aber das hat dann auch gar nichts wieder mit dem Vipassana oder Achtsamkeitsretreat zu tun, sondern da wird man halt gepampert für viel Geld, ne?
Genau, das ist so am Ende, am anderen Ende des Spektrums. Aber wenn man so guckt, wenn man Retreat eingibt, dann kommt eine Fülle an Wellness-Sachen. Da dachte ich so, aha, okay, gut. Ne, dann gibt's auch, das ist auch wieder ein anderes Spektrum, ne, aber so Kreativ- oder Schreib-Retreats natürlich, wo Leute sich zurückziehen mit bestimmten Projekten. Aber was ich auch schon gehört habe, was ich sehr schön finde, ist so eine Kombination aus Achtsamkeit und zum Beispiel einem Schreibprojekt, dass man sagt, okay, morgens stehen wir zusammen auf, meditieren dann gemeinsam und dann ist quasi das Schreibprojekt sowas wie meine Arbeitsmeditation. Ne? Ich setze mich dann hin, schreibe und ab und zu, wenn zum Beispiel die Glocke eingeladen wird und man sie hört, dann kehrt man wieder zurück zum Atem und dann kocht man auch gemeinsam und isst und dann setzt man sich wieder hin. Aber also im Geiste der Meditation versucht man dann zu schreiben oder irgendwann an etwas Kreativem zu arbeiten. Das fand ich wiederum sehr spannend und interessant. Und man macht es halt nicht allein. Und diese, ich sag mal, dieses Kollektive, diese gemeinschaftliche Energie und Unterstützung kann halt dabei helfen, dass man mit seinem Schreibprojekt etwas weiterkommt.
Ja. Ich glaube auch generell, ich sag mal jetzt bei diesen, in Anführungszeichen, so Spaß-Retreats, ja, da ist es, glaube ich, auch total schön, so in der Gruppe, genau wie du sagst, zu kochen und zu meditieren und dann gemeinsam zum Yoga zu gehen oder was auch immer man macht, malen, wandern, wie auch immer, Qigong oder so. Also, weil das stelle ich mir auch total so wie Urlaub vor, bloß dass man halt sein Handy nicht benutzt oder so. Im besten Fall natürlich. Aber ich glaube, da ist es total wichtig, also das Gegenteil von Vipassana, wo du ja genau keine Gruppendynamik hast, weil du ja alleine mit dir bist und niemanden anguckst. Aber ich glaube, bei diesen Spaß-Retreats, da ist es total schön, so ein bisschen wieder in diesen Klassenfahrt-Modus zu kommen. Ich weiß nicht, weißt du das noch?
Ich liebe es ja so, weil also es ist ja wirklich so, wir arbeiten jetzt irgendwie so und ich sehe nicht jeden Tag meine Freunde. Ich sehe halt Arbeitskollegen, mit denen ich mich natürlich auch verstehe, aber wenn ich auf Retreats bin und vor allen Dingen, wenn ich mit Freunden verabrede, ich bin da so glücklich, weil du stehst auf, frühstückst dann mit denen
und die sind die da einfach.
Und die sind da genau. Und dann lächelt man sich an, das ist sehr, sehr schön. Aber ich finde beim Vipassana, auch wenn du nicht in Kontakt trittst und du siehst die Leute nicht an, du spürst, dass da Leute da sind. Das ist auch so eine, so eine Energie nochmal. Also du bist irgendwie allein, aber irgendwie dann auch nicht. Ja? Also da ist nicht dieser aktive Austausch, aber das kann auch unterstützen zu wissen, hey, die anderen dürfen ja auch nicht gucken, die dürfen auch nicht lesen und wir machen das jetzt alle gemeinsam. Ja.
Ich erinnere mich noch, ich war aber auch so auf Pressereisen in meinem Leben, weil ich ja Moderatorin bin und so. Und das fand ich immer so zauberhaft und so wertvoll bei diesen Pressereisen, dass man da so innerhalb von kürzester Zeit, weil man gemeinsam etwas tut, so krass zusammenwächst. Weil ne, auf Arbeit sagt man so, hallo, holt man sich einen Kaffee, macht ein kleines Pläuschen und jeder geht seiner Wege. Aber beim Retreat, genau wie du sagst, man muss sich nicht verabreden. Man muss nicht sagen, lass mal um 14 Uhr an dem und dem Tag einen Kaffee trinken gehen oder so, sondern die sind einfach immer da, genau wie damals auf Klassenfahrt. Ja. Und das ist, fand ich immer so schön. Und es ist ja auch nochmal was anderes. Übrigens, auch das belegen Studien, dass wenn man sich einfach nur ab und zu mal trifft oder ob man etwas macht, was ungewöhnlich ist, also etwas, ne, etwas Neues, wie ein Retreat zum Beispiel, wandern, ja, vielleicht in irgendwelchen Gegenden, wo man noch nie war, dann in die Stille gehen, dann Qigong machen oder Yoga oder schreiben oder malen, was auch immer, ja, wenn man etwas macht, was ungewöhnlich ist, gemeinsam über einen gewissen Zeitraum, dann schweißt es auf eine ganz andere Art nochmal zusammen. Aber natürlich müssen wir ja auch sagen, ich habe es ja eben gesagt, wir sind ja keine Werbesendung, manche sind halt auch einfach viel zu teuer, oder?
Ja, es ist also wirklich abartig, also was es da für Sachen gibt. Und ich finde, wenn wir jetzt bei der ursprünglichen Idee bleiben, ein sich zurückziehen, alles mal so ein bisschen, all diese ganzen Sachen, mit denen wir uns so ablenken im Alltag, wir wollen ja ein bisschen, die Idee ist ja weniger ist mehr, damit wir mehr in Kontakt mit uns selbst kommen, dann sind diese ganzen Luxussachen also wirklich irre, ne? Also die Idee, finde ich, ist so, wir wollen simpel und einfach leben und eine Umgebung haben, die uns unterstützt, damit wir innehalten können und ja, den Kontakt zu unserem Körper wieder aufbauen können, zu uns selbst, zu unseren Werten und all dieses Grundrauschen, was so unglaublich teuer sein kann, ja, das ist schon auch echt Geldmacherei teilweise. Und guckt einfach genau hin, da der Markt sehr, sehr groß ist. Was sind das für Leute, die das anbieten? Haben die Erfahrung damit? Ja, wie lange machen die das schon? Und ja, also das ist irre, was es da so gibt.
Absolut. Ich habe noch, bevor wir dann zu den Retreats kommen, die wir uns alleine machen können, quasi völlig kostenlos, habe ich noch eine ganz kurze, mir ist noch eine Sache eingefallen. Und zwar gibt es jetzt auch öfter so New Work Retreats. Also, dass man zum Beispiel tatsächlich sogar ein bisschen Workation macht, aber eben eingebettet in Yoga, Meditation, Achtsamkeitsübungen und Teambuilding-Maßnahmen. Maßnahmen. Das habe ich auch schon öfter gesehen. Also so, ne, die neue Art zu arbeiten, was ich eigentlich auch ganz interessant finde, weil im Arbeitskontext, wir haben ja da auch schon mal eine Folge drüber gemacht, Achtsamkeit im Unternehmen, im Arbeitskontext kommt jetzt auch immer mehr die Achtsamkeit an und all diese Dinge, dass es, sei es eine Atemübung, sei es eine kurze Loslassenübung, eine Gehmeditation, was auch immer man da so machen kann und dass das natürlich in Unternehmen und auch bei der Arbeit uns weiterhilft, uns besser zu konzentrieren, kreativer zu sein und so weiter. Das kommt jetzt toi 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 in immer mehr Unternehmen an und deswegen machen auch manche Unternehmen solche Arbeitsretreats, dass man da irgendwie das verbinden kann, weil wenn man meditiert und Yoga macht und Qigong macht und durch den Wald läuft gemeinsam, hat man vielleicht auch noch viel bessere Ideen für das eigene Projekt. Wie witzig das ist und während ich darüber rede, denke ich, okay, das will ich jetzt aber auch mal machen.
Jetzt, demnächst.
Aber no, es muss auf die To-Do-Liste, ich finde es mega. So, und jetzt basteln wir uns quasi kostenlos noch ein Retreat für zu Hause, beziehungsweise für, also entweder allein oder mit Freunden oder Familie, ne?
Ja, ich habe das auch schon gemacht. Also entweder, dass ich so ein, also nicht eine ganze Woche für mich allein Retreat, aber so ein Wochenende. Aber ich habe mich auch tatsächlich schon mit Freundinnen verabredet, ja, die auch so in der Praxis sind. Und dann haben wir uns irgendwo eine schöne Hütte so in der Nähe von der Natur oder so oder einem See. Und dann haben wir zusammen Retreat gemacht. Und das macht unglaublich viel Spaß, wenn man sich, gerade wenn man verteilt ist überall in Deutschland und dann sich irgendwas mittig sucht in Deutschland, war sehr, sehr schön. Und das Wichtigste finde ich natürlich diese Regel, Handypausen, Social Media ausschalten, wirklich füreinander da sein, für sich selbst da sein. Die wichtigste Verabredung, die wir mit uns haben, ist, also mit uns ist und mit unserem Leben, hat ein Zen-Meister Thich Nhat Hanh mal gesagt, ne, das ist das wichtigste Date, was wir haben mit uns selbst, ja. Und was auch helfen kann, ist, sich wirklich einen Plan zu machen. Ne? Also einen Plan, wie läuft, wie wird mein Retreat aussehen? Was mache ich an dem ersten Tag, an dem zweiten Tag? Also ähnlich wie in der Schule, so ein Stundenplan. Wann stehe ich auf? Wann möchte ich meditieren? Wann ist die Morgenmeditation? Wann frühstücke ich? Und dann vielleicht so eine Phase, wo wir sagen, okay, wir gehen wandern oder machen ein bisschen Sport, Yoga oder so. Oder vielleicht hören wir uns auch einen inspirierenden Vortrag an oder so. Ne? Also kann ja von Jon Kabat-Zinn oder die ganzen vielen Achtsamkeitslehrende, die es gibt, gibt es ja alles auf YouTube. Aber dann können wir sowas ein bisschen kuratieren quasi für die Tage.
Oh, voll schön.
Das ist richtig schön. Das macht
und dann
voll
kann
viel
man
Spaß,
auch so ein Thema sich überlegen. Ne?
Wenn
man,
ja, genau.
Weißt du, man kann dann irgendwie sagen, ich möchte mein Herz öffnen und dann mache ich ein Herzöffner-Retreat. Was bedeutet das für mich? Und so weiter. Ne? Dann kann man so Herzöffnungsmeditation sich suchen oder eben so einen Vortrag vorher bereitlegen oder keine Ahnung, das war jetzt nur ein Beispiel, vielleicht möchte ich ein Vergebungs-Retreat machen oder ein in mich gehen Retreat oder so. Oh, guck mal, wie schön.
Ja, oder auch mit dem Partner, der Partnerin einen Retreat gemeinsam. Wie können wir unsere Beziehung nähren und pflegen oder so? Und dann sucht man sich was zusammen. Der eine sucht was raus, die andere sucht was raus und dann ergänzt man sich, ne? Und sie auch vielleicht so zu gucken, wie kann ich mich nicht nur auf so einer, ja, Praxisebene nähren, sondern auch wirklich was Gesundes essen, etwas, was mir gut tut. Vielleicht mal ein paar Smoothie-Rezepte rauspacken. Also sich wirklich gut gehen lassen, tiefe Entspannung und einfach auch früh schlafen gehen, damit wir einfach mal ausschlafen können und das, also es ist wunderschön, ne? Und dann halt wirklich diese Praxiselemente reinpacken, auch die geführten Meditationen schon mal raussuchen, dass man nicht dann rumscrollen und kramen muss. Also das ist sehr, was sehr Kreatives, finde ich eigentlich, ja.
Total, das ist total schön. Und wenn man wirklich sagt, okay, ich versuche es zu Hause, dann muss man eben vielleicht ein bisschen Vorkehrungen treffen, dass man nicht irgendwie dann den Fernseher anmacht oder so. Also dass man wirklich sich Regeln macht, damit es so nährend ist und man nicht auf einmal, keine Ahnung, am Samstagmorgen anfängt und am Samstagnachmittag schon wieder mit Chips Netflix guckt.
Das wäre schade. Am besten die Batterien aus der Fernbedienung raus, den Fernseher abdecken mit einem Tuch oder so und einfach ein bisschen vielleicht so sich so eine Meditationsecke einrichten, zu sagen, okay, hier stelle ich eine Kerze hin, ein paar frische Blumen oder Sprüche, die mich inspirieren und die einfach so ein bisschen unterstützen. Ne? Also, dass man so ein bisschen sagt, okay, ich mache mir so eine Ecke, ich muss ja nicht alles umdekorieren dafür, aber dass man weiß, hey, das ist so meine Ruheecke, selbst wenn ich merke, da sind so viele Störelemente vielleicht, ich kann nicht alles mit einem Tuch abdecken, ja, aber wenn ich in diese Ecke gehe, dann bin ich wirklich bei mir selbst und ja, und man kann sich auch ein Online-Seminar.
Oh ja, ja. Was hast du da eine Idee?
Da gibt's einfach, da gibt's mittlerweile so viele Angebote, wenn ihr einfach eingebt, ja, Mitgefühls-Online-Seminar oder von Jon Kabat-Zinn, da gibt's in den Zeiten von Corona, da gab's so viele Online-Ressourcen einfach, die man sich raussuchen kann, runterladen kann, ja, und dann sagen kann, ey, ich suche mir ein paar Vorträge daraus und wo auch Übungen dabei sind oder so. Also da gibt's echt sehr, sehr viel.
Oh, das ist ja eine schöne Idee. Und wenn man dann noch sagt, ich gehe in meinen Park hier in der Nähe oder hier ist ein Wäldchen, da gehe ich eine Stunde spazieren. Danach gehe ich vielleicht ins Stadtbad schwimmen und dann mache ich so ein Online-Seminar. Oh mein Gott, das ist ja wunderschön. Das müssen wir auch unbedingt machen. Ja. Das ist ja auch richtig eine gute Idee. Und dann ist man auch bei einem Preis, der irgendwie überschaubar ist. Weil essen und trinken muss man ja sowieso, wenn man zu Hause ist. Und wenn man dann da achtet auf viel frisches Gemüse und Obst und Smoothie und so weiter, und sich dann eine Uhr stellt und sagt, ich gehe dann und dann schlafen und dann ist mein Seminar und hier mache ich Morgenmeditation. Ach, das finde ich richtig schön. Das ist
wirklich Selbstfürsorge auf ganz hohem Niveau und da lernen wir auch, wir brauchen einfach nicht viel. Wir müssen nicht unglaublich viel Geld ausgeben, um uns sowas zu schaffen. Und wirklich überlegt mal, ob ihr das mit Freunden macht, teilt euch das auf und dann wird es so ein richtig schönes Projekt. Man muss ja auch sich nichts mieten oder so. Man kann ja auch sagen, hey, kommt, wir machen kleine Sleepover hier in der Wohnung, in der WG oder so, ja.
Ach, schön. Und eine Studie hast du auch noch dabei.
Ich habe sogar zwei dabei. Ich habe eine, ja genau. Eine Meta-Analyse über die Effekte von Meditationsretreats von Curry et al. 2017, erschien im Journal of Psychosomatics. Und die haben ganz traditionelle Retreats untersucht, also zum Beispiel Achtsamkeitsretreats oder auch Vipassana-Retreats oder solche mit einem Fokus auf Mitgefühl. Und das waren insgesamt 20 Studien, also 1912 Teilnehmer, die an solchen Meditationsretreats teilgenommen haben. Die haben in ihrer Länge natürlich variiert. Also manche gingen 3 Tage, 4 Tage und das längste halt 90 Tage. Und in den Ergebnissen zeigte sich, es gab keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Meditationsform. Also ob es jetzt Vipassana oder Achtsamkeitsretreat war, da gab es keine Unterschiede. Und spannend war, obwohl diese Meditationsretreats nicht für eine klinische Population ausgerichtet waren, also nicht Menschen, die irgendwie an psychischen Erkrankungen leiden, konnte gezeigt werden, dass trotzdem bestimmte Symptome verringert werden konnten. Also es gab große Effekte beispielsweise hinsichtlich einer Reduktion der Depressivität, Ängstlichkeit, gerade bei Meditationsanfängern und mittlere Effekte bezüglich der Emotionsregulation und Lebensqualität. Also sprich, die Emotionsregulation hat sich verbessert und auch die Lebensqualität, das, was die Subjektivität wahrgenommen haben. Und es gab auch große Effekte bezüglich Achtsamkeit. Also nach so einem Retreat waren die Leute natürlich, haben sich als achtsamer empfunden und auch mehr Mitgefühl empfunden und so eine mittlere Effektstärke bezüglich Akzeptanz. Also das heißt, es wurde untersucht, es gab viele Studien dazu, das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn es Meta-Analysen gibt, dass diese Retreats, dieses intensive Üben auch wirklich auch wirksam ist.
Ach, schön. Und genau, die zweite Studie, da geht es um den Urlaubseffekt durch Meditation.
Genau, also das fand ich auch irgendwie spannend. Eine Studie von Blasche et al. 2021 erschien in der Plus One. Die haben untersucht, ob jetzt nur die Meditationspraxis, ob die quasi diesen Urlaubseffekt, den wir oft kennen, ne? Wir gehen in Urlaub, fühlen uns erholter, ob das diesen Urlaubseffekt dann quasi verlängern kann, unser Wohlbefinden. Ne? Und die haben dann quasi unterschiedliche Formen untersucht und verglichen. Also einmal haben sie Menschen untersucht, die an einem Meditationsretreat teilgenommen haben. Dann haben sie Menschen untersucht, die im Urlaub waren und meditiert haben im Urlaub ab und zu und jene, die nur im Urlaub waren, also die haben gar nicht meditiert. Und gemessen wurde dann das Level ihrer Achtsamkeit, wie erschöpft sie waren und wie das emotionale Wohlbefinden war. Und das wurde 10 Tage davor, vor dem Urlaub gemacht, dann nochmal 10 Tage nach dem Urlaub oder nach dem Retreat und nochmal 10 Wochen danach. Spannend war, dass 10 Tage nach diesem Aufenthalt, welchen auch immer sie hatten, da gab es keine Unterschiede zwischen den Gruppen, gell? Nur halt bei denjenigen, die halt die Meditation praktiziert haben, die hatten mehr Achtsamkeit, das hat zugenommen. Aber 10 Wochen danach gab es Unterschiede, nämlich diejenigen, die auf dem Meditationsretreat waren und diejenigen, die den Urlaub gemacht haben mit Meditation, bei dem gab es eine deutlich stärkere Zunahme an Achtsamkeit und geringere Müdigkeit und höheres emotionales Wohlbefinden im Vergleich zu jenen, die einfach nur Urlaub gemacht haben. Also das heißt, das Fazit der Forschung war, wenn ihr Urlaub macht und kleine Meditationssession einbaut, könnt ihr diesen Wohlbefindenszustand, diese Erholung noch weiter hinauszögern, weiter stretchen quasi.
Das ist tatsächlich meine Praxis.
Ja.
Also ganz normal Urlaub, wie gesagt, mit Kindern und manchmal schmeiße ich die aus meinem Zimmer und meditiere halt, so wie zu Hause auch. Und dann habe ich mir mein eigenes Meditationsretreat. Ach, als die ganz klein waren, da habe ich immer genau den Es gab einmal so eine Spielhölle. Wir waren auf so einem Zeltplatz, das ist schon ein paar Jahre her. Und da gibt's, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt's so für Kinder, da können die so kleine Coins reinwerfen und dann so Spiele spielen, so Air-Hockey oder Flipper oder keine Ahnung, alles mögliche. Und dann habe ich denen so Kleingeld gegeben, damit die spielen können, während ich meditiere.
Oh.
Da hat die, ja, das ist meine halbe Stunde.
Jetzt wichtig.
Und die waren ja auch happy. Aber als die Coins alle waren, mussten sie dann halt wiederkommen und meine Meditation war beendet. Aber es war eine Win-Win-Situation.
Ja, auf jeden Fall. Literally, also ja. Wortwörtlich, ja. Was ich vielleicht noch sagen möchte, was wichtig ist bei diesen Retreats, ne? Weil wir haben ja gehört, ne, wie Vipassana, das ist ein sehr intensives Retreat. Ich würde das nicht machen, wenn ihr gar keine Erfahrung habt mit Meditation.
Oh ja,
also direkt so ein Vipassana, das ist wirklich zu krass. Ne? Und auch bei psychischen Erkrankungen. Ne? Also sprecht da gut mit euren TherapeutInnen, Psychiater ab, ne? Was die davon halten. Denn es gibt manchmal schon diese Fälle auch, dass Leute so sehr unvorbereitet kommen, ein bisschen destabilisiert sind und dass es einfach zu heftig ist, dann dieser Wechsel dann von der Umwelt. Und das kann dann auch einfach sehr entweder auch retraumatisierend sein oder wirklich nochmal andere Symptome hervorrufen. Und da ist es nicht so, dass die Achtsamkeit oder die Meditation an sich gefährlich ist. Es passt einfach nur nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und da einfach, wenn da irgendwelche Vorbelastungen, Vorerkrankungen sind, sprecht das einfach gut ab, damit ihr dahin geht, dass ihr eine gute Erfahrung macht. Also vielleicht irgendwann später oder so.
Es ist ja auch genauso zum Beispiel wie mit Sport. Wenn man jetzt zum Beispiel noch nie Sport gemacht hat, sollte man nicht vom Sofa aufstehen und einen Marathon laufen.
No. Ja,
also
genau.
Und das heißt ja nicht, dass Laufen per se schlecht ist, sondern das heißt, dass man erstmal trainieren muss.
Ja,
so.
Ja,
und so ist es eben auch bei der Achtsamkeit, beim Meditieren oder so. Das ist ja auch eben eine Praxis. Das ist ja auch etwas, ja, in dem man schon, würde ich sagen, besser wird, ohne dass es jetzt irgendwie hier um Leistung geht. Aber man spürt es auch anders und besser, wenn man es öfter macht. Ganz einfach, ne?
Ja, wir arbeiten halt da wirklich sehr intensiv mit unserem Geist, ne, und Wahrnehmung, das, was kommt und geht. Und wenn ihr am Tag irgendwie 5 Stunden lang sitzt und meditiert, ja, natürlich macht das was mit einem, ne. Und wenn man gerade einfach sehr, sehr schwere Themen vielleicht hat auch und belastet ist, dann ist das natürlich nicht empfehlenswert.
Ja, also immer da auch gucken, was zu einem gerade passt. Nicht nur, also klar, logischerweise, was passt zu meinem Alltag, was passt zu meinem Geldbeutel, was passt aber auch quasi zu meinem trainierten Geist. Also wie trainiert ist mein Geist? Kann der das auch aushalten? Und ich glaube, deswegen war ich auch noch nicht bei Vipassana. Also obwohl ich seit 7 Jahren meditiere, ich traue mich einfach noch nicht. Irgendwie sagt mir meine Intuition, dass ich da noch nicht bin. Tatsächlich. Also deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das ist schon die ganz harte Nummer. Aber ich habe Respekt, also wirklich für Leute, die das machen. Krasse Sache. Du hast für unseren Geist zum Training eine Übung mitgebracht. Worum geht's denn?
Ich habe eine geleitete Meditation dabei, die ihr dann gerne in eurem Home-Retreat dann anschalten könnt und mitüben könnt, ja.
Perfekte Idee sowieso, alle Übungen von Mai Hyung immer bei diesen privaten Retreats auch zu benutzen. Ja, morgens, mittags und abends. Wie schön.
Genau.
Dann sucht euch einen Platz, wo ihr nicht gestört werdet im besten Fall. Holt ein paar Coins raus für die Kinder. Legt euch hin, setzt euch hin, macht wie ihr wollt, entspannt euch, haltet den Rücken gerade und dann sage ich Mai Hyung und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation für einen Moment von Rückzug und Stille. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper, zur Ruhe zu kommen. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es ganz freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Einatmend nehme ich wahr, dass meine Einatmung tief ist. Ausatmend nehme ich wahr, dass meine Ausatmung langsam ist. Einatmend sehe ich vor mir einen strömenden Fluss, auf dem die Blätter eines Baumes davontreiben. Ausatmend beobachte ich diesen strömenden, treibenden Fluss vom Ufer aus. Einatmend lege ich jeden Gedanken und jedes Gefühl, was gerade kommt, auf eines der treibenden Blätter. Ausatmend beobachte ich diesen Strom der Gedanken und Gefühle, wie sie sanft davongetragen werden. Einatmend erinnere ich mich daran, dass jeder Gedanke oder jedes Gefühl, ob angenehm, unangenehm oder neutral, unbeständig sind. Ausatmend fühle ich mich gefestigt und ruhig. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge und komm ganz langsam wieder im Raum an. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.